Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute geht es nochmal ums Thema Arbeitsrecht. Ich habe es das letzte Mal schon angekündigt, und zwar um das Thema Kündigungsschutzklage bzw. Arbeitsgerichtsprozess. Das wollen wir uns heute mal anschauen, wie das Ganze abläuft. Und zwar in der letzten Folge zum Thema Arbeitsrecht hatten wir uns ja über das Thema Kündigung unterhalten. Wenn jetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kündigt, dann kann der Arbeitnehmer gegen diese Kündigung eine sogenannte Kündigungsschutzklage einreichen. Und da gibt es ein paar Sachen zu beachten, sei es von der Arbeitgeberseite, sei es von der Arbeitnehmerseite. Deswegen möchte ich das heute hier im Podcast etwas beleuchten. Ja, nochmal kurz zur Wiederholung vom letzten Mal. Diese Kündigungsschutzklage macht nur dann Sinn, wenn das sogenannte Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Dazu, wie gesagt, in der letzten Folge, in der Folge Nummer 8 zum Thema Arbeitsrecht, wer das noch nicht gehört hat, vielleicht erstmal die Folge hören, bevor er jetzt hier einsteigt, weil wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist, macht es auch keinen Sinn, eine Kündigungsschutzklage zu machen, weil die Kündigung ja dann keines Grundes bedarf und damit definitiv durchgeht. Also dann brauche ich auch nicht zum Gericht gehen. Ja, ich könnte zum Beispiel, wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist und ich bekomme einen Lohn nicht, dann kann ich natürlich diesen Lohn beim Arbeitsgericht einklagen, wenn es jetzt um die Kündigung selber geht. Das funktioniert nur, wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Der Arbeitnehmer hat ab dem Moment oder ab dem Tag, an dem ihm die Kündigung zugeht, 3 Wochen Zeit, diese Kündigungsschutzklage einzureichen. Wenn er das nicht tut, dann wird die Kündigung wirksam. Also das ist für beide Seiten wichtig, 3 Wochen ab Zugang. Das heißt, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Kündigung zugeht. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, idealerweise macht man das mit einem Boten, mit einem Zeugen, der dann das Ganze einwirft. Wenn ich zum Beispiel einen wenn ich zum Beispiel ein Einschreiben-Rückschein mache, das heißt, der Arbeitnehmer müsste jetzt unterschreiben, dass er es bekommen hat und er nimmt es nicht an oder er ist nicht zu Hause, dann geht die Kündigung wieder zurück, sie ist nicht zugegangen und ich bin weiterhin im roten Bereich von der Arbeitgeberseite her. Das heißt, erst ab Zugang diese 3 Wochen. Wie mache ich das Ganze jetzt als Arbeitnehmer? Es gibt 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, ich kann diese Kündigungsschutzklage selbst einreichen. Das kann ich zum Beispiel so machen, dass ich entweder also so eine Klage verfasse. Es wird natürlich für die meisten Arbeitnehmer ein bisschen schwierig sein, wenn man sich da nicht so gut auskennt. Ist ja logisch. Aber man kann hier zum Arbeitsgericht gehen und dort an einer speziellen Stelle, die bei jedem Arbeitsgericht besteht, eben diese Klage dort in Anführungszeichen mit Hilfe des Bediensteten dort am Arbeitsgericht einreichen. Ja, also der sagt, da muss ich eben dem sagen, was ich gern möchte. Also zum Beispiel gegen die Kündigung vorgehen, aus diesen und jenen Gründen. Und dann nimmt er das auf und ich kann über diese Schiene diese Klage einreichen. Die 2. Möglichkeit ist, ich kann hier, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, kann ich die Gewerkschaft bzw. den Gewerkschaftsvertreter das für mich machen lassen. Ich kann theoretisch irgendjemanden nehmen. Also das heißt, am Arbeitsgericht ist es so, dass ich hier keinen, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, Vertretungszwang habe. Also ich brauche keinen Rechtsanwalt oder so jemanden, sondern ich kann es eben selbst oder durch irgendjemand anders machen lassen. Ob das jetzt sinnvoll ist, da irgendjemand hinzuschicken, kann man darüber diskutieren. Ja, und die 3. Möglichkeit, ich nehme eben einen Rechtsanwalt, aber das Problem ist eben, ein Rechtsanwalt kostet Geld. Und wenn ich jetzt keine Rechtsschutzversicherung habe, Arbeitsrechtsschutz, dann muss ich mir das sehr gut überlegen, ob ich eben hier einen Rechtsanwalt einschalte. Und es kommt immer wieder vor, dass hier, sei es Podcast-Hörer, Teilnehmer, ehemalige Teilnehmer oder sonstige Leute über Facebook, wie auch immer, mit mir Kontakt aufnehmen und sagen, ich habe hier ein Problem mit meinem Arbeitgeber, so und so, ob ich die nicht vertreten möchte. Und dann sage ich, klar kann ich sie gern vertreten, aber Die Frage ist, ob sich das für Sie finanziell rentiert. Also machen wir den Extremfall. Es hat jemand 100 Euro zu wenig vom Arbeitgeber bekommen und er würde jetzt das Ganze vor Gericht einklagen und dafür einen Rechtsanwalt beauftragen. Dann kostet der Rechtsanwalt garantiert mehr als die 100 Euro. Heißt, er gewinnt vielleicht den Prozess, er bekommt die 100 Euro und muss dann an den Anwalt mehr als die 100 Euro bezahlen. Ist natürlich völlig sinnfrei. Und deswegen sage ich dann den Leuten in dem Fall immer, gehen Sie eben selber zum Gericht, machen Sie selber diese Klage, um dann einfach hier diese Anwaltskosten zu sparen. Geht es um eine sehr große Geschichte, geht es eben darum, dass ich vielleicht eine Rechtsschutzversicherung habe, dann ist es kein Thema, dann kann ich den Anwalt entsprechend einschalten. Und wie gesagt, wenn es eine sehr große Geschichte ist, dann wird es definitiv Sinn machen, einen Anwalt einzuschalten, einfach schon deswegen, damit dann eben nicht irgendwie hier irgendwelche Fehler passieren. Also, stehen im Raum 50.000 Euro Abfindung, dann würde ich definitiv einen Anwalt hier mit zuziehen, weil 50.000 Euro bekommen oder nicht bekommen, weil vielleicht irgendwas schiefläuft, was ich nicht so genau weiß, da sollte man dann nicht sparen. Ich sage immer, wenn sich jemand ein Bein bricht, kommt er auch nicht auf die Idee, das selber zu schienen und dann hier die nächsten 6 Wochen rumzukaspern, sondern gehen wir auch zum Profi, zum Arzt und der wird sich dann da eben entsprechend drum kümmern. Gut, also, jetzt hat der Arbeitnehmer diese Kündigungsschutzklage eingereicht, selber über die Gewerkschaft, über einen Anwalt. Und dann wird diese Klage dem Arbeitgeber zugestellt. Das heißt, der Arbeitgeber bekommt vom Gericht diese Klage zugestellt. Und gleichzeitig wird ein sogenannter Gütetermin festgelegt. Also in dem Schreiben vom Gericht, wo der Arbeitgeber dann diese Klage vom Arbeitnehmer zugestellt bekommt, diese Kündigungsschutzklage, steht dann eben drin, Gütetermin, was weiß ich, in einem Monat. So, und jetzt kann der Arbeitgeber schon vor diesem Gütetermin auf das, was da drin steht, in dieser Kündigungsschutzklage reagieren, indem er ans Gericht eine Klageerwiderung schickt oder schicken lässt. Auch hier gilt dasselbe Spielchen, auch der Arbeitgeber muss sich ja nicht hier vertreten lassen durch einen Anwalt zum Beispiel. Aber er kann eben auch sich selber hier in Anführungszeichen gegen die Klageverteidigung jetzt selber hier Argumente vorbringen. Aber das muss er nicht. Also er kann das vor diesem Gütetermin, muss aber nicht. Und er kann auch einfach so zum Gütetermin dann hingehen und im Gütetermin, wie der Name schon sagt, versucht jetzt der Richter eben beide Seiten in irgendeiner Form dazu zu bringen, sich zum Beispiel zu vergleichen, dass man hier eine gütliche Lösung findet, dass es eben nicht dann zu diesem gegebenenfalls langdauernden Arbeitsgerichtsprozess kommt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dann der Richter sagt, also aus meiner Sicht hat die Klage sehr gute Chancen auf Erfolg, lieber Arbeitgeber, wollen Sie nicht einlenken. Oder er könnte genauso sagen, aus meiner Sicht hat diese Klage einen geringen Erfolg, lieber Arbeitnehmer, wie schaut es denn aus, wollen wir hier nicht eine andere Lösung finden. Oder der Richter sagt, naja, die Chancen sind 50-50, da muss man sich eben gut überlegen, wie man weiter vorgeht. Problem ist nämlich folgendes, wenn man sich in diesem Gütetermin nicht einigt, dann gibt es einen sogenannten Kammertermin. Bei dem Kammertermin ist dann nicht nur der Richter anwesend, sondern auch zwei Beisitzer, einer von der Arbeitgeberseite, einer von der Arbeitnehmerseite benannt. Aber dieser Kammertermin wird je nach Gericht, je nach Überlastung des Gerichtes, viele, viele Monate später erst sein. Also so im Durchschnitt könnte man sagen, schätzungsweise mindestens ein halbes Jahr. Das heißt, dann bleibt der ganze Fall ein halbes Jahr in der Schwebe. Und das Gefährliche dabei ist, speziell für den Arbeitgeber, kommt dann nach einem halben Jahr eben raus, diese Kündigung war aus welchen Gründen auch nicht wirksam, dann würde das bedeuten, dass der Arbeitgeber ein halbes Jahr nachbezahlen muss den Lohn, aber er hat ja keine Arbeit dafür bekommen. Das heißt, er zahlt dann für in Anführungszeichen nichts ein halbes Jahr den Lohn. Und deswegen setzen dann die Richter öfter mal den Arbeitgeber in dieser Güteverhandlung unter Druck und sagen, lieber Arbeitgeber, das könnte schon sein, dass die Kündigung wirksam ist, es könnte aber auch nicht sein. Können wir nicht hier irgendeine Lösung finden, weil sonst ist diese Gefahr eben groß in einem halben Jahr. Falls es dann eben sich doch anders entscheidet, musst du das alles nachzahlen. Und dann wird eben oft hier vom Gericht versucht, in dieser gütlichen Einigung, dass dann eben der Arbeitnehmer der Kündigung zustimmt, dafür aber eine Abfindung Höhe X bekommt. Ja, und die Abfindung bemisst sich natürlich Danach, umso länger der Arbeitnehmer dort gearbeitet hat, umso höher ist eine potenzielle Abfindung. Gut, also Gütetermin, wenn sich beide Seiten einigen, zum Vergleich, Thema erledigt, Sache vergessen. Einigen sie sich nicht, dann gibt es eben diesen Kammertermin. Und gleichzeitig bekommt jetzt der Arbeitgeber, wenn er noch nicht auf die Klage geantwortet hat, eine Frist gesetzt, in der er auf diese Klage antworten kann. So, und dann muss er, genauso wie auch gegebenenfalls eben schon vorher der Kläger, also in unserem Beispiel Arbeitnehmer, Beweise bringen. Ja, also nehmen wir als Beispiel, der Arbeitnehmer wurde gekündigt, fristlos, weil er einen Kollegen geschlagen hat. So, dann müsste logischerweise dann der Arbeitnehmer sagt, das stimmt gar nicht, er hat sich bloß verteidigt. So, und dann müsste jetzt eben der Arbeitgeber in diesem Fall einen Zeugen benennen, in dem Fall natürlich idealerweise das Opfer und noch idealererweise Unbeteiligte. Ja, also jemand, der das vielleicht nur zufällig gesehen hat. So, und dann kann er eben sagen, diese Vorwürfe, die wir hier in den Raum gestellt haben in der Kündigung, die sind wahr. Beweis, Mitarbeiter A, Mitarbeiter B, Mitarbeiter C. So, also Klage durch den Arbeitnehmer, Klageerwiderung durch den Arbeitgeber. Und dann kann der Arbeitnehmer nochmal darauf reagieren und sagen, das, was der Arbeitgeber hier geschrieben hat, stimmt alles gar nicht. Beweis Arbeitnehmer Dora, Arbeitnehmer Emil und Arbeitnehmer Friedrich. So, und dann, jetzt geht es wie beim Tischtennis oder beim Tennis immer hin und her, also Klage, Klageerwiderung, dann kann der Kläger noch einmal erwidern und dann kann der Beklagte auch noch einmal erwidern. Also jeder hat zweimal die Chance, jetzt hier schriftlich was zu sagen. Und dann kommt es zu diesem Kammertermin. Und wie gesagt, da gibt es dann eben eine sogenannte Beweisaufnahme. Das heißt, der Richter hört sich also dann diese Zeugen an, beziehungsweise auch die Beisitzer logischerweise. Und aufgrund der Beweislage oder was die Zeugen aussagen, oder die schauen natürlich auch andere Beweise an, wie Schriftstücke zum Beispiel, Arbeitsvertrag, was steht da so drin, oder Abmahnungen, die hier erteilt wurden. Das alles führt dann dazu, dass da ein Urteil gesprochen werden wird. Also Kündigung ist wirksam, Kündigung ist nicht wirksam, wie auch immer. So, und das Spannende, egal wie das Urteil ausgeht, der Arbeitnehmer gewinnt 100%, der Arbeitnehmer verliert zu 100% oder es geht 50-50 aus, könnte ja sein. Also er wird zwar nicht fristlos, aber vielleicht ordentlich gekündigt, wie auch immer. Beide Seiten tragen ihre Kosten selber. Also es ist nicht so, dass der gewinnt, seine Kosten nicht selber tragen muss, sondern im Arbeitsgericht tragen beide Seiten ihre Kosten, egal wie es ausgeht. Ja, der Hintergrund ist der, dass es speziell für den Arbeitnehmer vorher planbar sein muss, wie hoch die Kosten sind. Und wenn er, wie ich es vorhin geschildert habe, alleine zum Arbeitsgericht geht und alleine diese Klage dort einreicht, hat er ja keine Kosten. Er hat ja keinen Anwalt, den er bezahlen muss oder sonst irgendwas. Also ist das Kostenrisiko für ihn sehr gering. Gut, jetzt haben wir ein Urteil. Arbeitsgericht, gegen dieses Urteil kann jetzt eine Berufung zum Landesarbeitsgericht eingereicht werden. Und am Landesarbeitsgericht würde dann der ganze Fall noch einmal aufgerollt. Noch einmal die Zeugen, alles wird noch einmal hier durchgekaut und dann wird am Landesarbeitsgericht ein Urteil gesprochen. Und da ist es dann so, dass der verliert, alle Kosten bezahlen muss. Weil am Landesarbeitsgericht brauche ich dann auch einen Anwalt, das kostet beide Seiten Geld und der verliert, bezahlt. Und als letztes könnte ich dann gegen dieses Urteil des Landesarbeitsgerichts könnte ich eine Revision zum Bundesarbeitsgericht machen. Da müsste ich dann rügen, dass irgendwelche rechtlichen Aspekte falsch berücksichtigt worden sind. Also da kann ich jetzt nicht mehr sagen, der Zeuge A wurde falsch gewertet, der hätte viel anders gewertet werden müssen, sondern da geht es dann wirklich nur noch, dass ich eben nachweise, dass ich rüge, dass hier Recht verletzt worden ist. Dann würde sich das Bundesarbeitsgericht darüber Gedanken machen und die würden dann ein in Anführungszeichen endgültiges Urteil sprechen. Ja, also danach gibt es dann nicht mehr wirklich viel, da müsste ich dann zum Bundesverfassungsgericht, dass meine Grundrechte verletzt sind, aber da ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass das wirklich dann so durchgehen würde. Gut, ja, das war jetzt der Ablauf im Groben eines Arbeitsgerichtsprozesses. Falls da noch Fragen oder was dazu sind, natürlich gerne dann an mich stellen. Dann kann man die in einer späteren Podcast-Folge noch einmal hier aufdröseln. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, alles Gute und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Sitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.